30. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wegen Bombenentschärfung in Köln müssen wir heute unter erschwerten Bedingungen aufnehmen, aber das soll uns jetzt erstmal gar nicht hindern und vor allen Dingen hindert das auch nicht die Leute, die außerhalb von Köln mit uns aufnehmen. Das sind wie immer der Jan in München.
Hallo zusammen.
Der Tim in Berlin.
Schönen guten Abend.
Und mit mir am geänderten Ort, diesmal in Köln-Mülheim, der Moritz.
Guten Abend, mal sehen, ob das Ehrenfeld-Studio nach heute Abend noch steht.
Ja, man darf gespannt sein auf jeden Fall.
Und, ja, aber schön wieder dabei zu sein.
Ja, freut mich auch auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Wie war es jetzt so, mal so ein bisschen Abstand von der Fortuna zu haben, die letzten Wochen?
Ja, ich bin ja so richtig wieder ins kalte Wasser geworfen worden mit dem Spiel, was ich dann geschaut habe. Also ich muss sagen,
das Hannover-Spiel jetzt, oder?
Ja, man kommt wirklich durchaus ohne diese niederschmetternden Niederlagen durchs Leben. ja, war gut. Das hätte man ja ahnen können.
Ja, da sind wir jetzt irgendwie auch schon fast im Thema vom Hannover-Spiel, mit dem wir eigentlich ganz gerne beginnen wollen müssen, drin. Aber vielleicht bevor wir damit anfangen, nochmal kurz zu was zumindest einigermaßen Erfreulichen, nämlich dass wir nochmal euch alle bitten würden, dass ihr uns weiterempfehlt, wenn euch unser Podcast gefällt, dass ihr uns auf Twitter folgt unter @ausexil. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Warum sollte man nicht noch mehr Leuten Freude bereiten, indem sie auf diesen Podcast stoßen, in dem in nächster Zeit sicherlich mit viel Freude und positivem Empfinden über die Fortuna erzählt wird? Und Freude soll man doch immer teilen.
Ja, und wir bedanken uns für unsere treue Hörerschaft, die das schon kennt, dass man bei Fortuna leidensfähig sein muss und das gerne auch unter der Woche nochmal mit uns Revue passieren lässt.
Soll ich mal
auch bei den Hörerinnen und Hörern, die mit uns dann diskutieren, das tun wir gerne.
Ja, genau. Also wir freuen uns auf jeden Fall auch immer, wenn ihr uns Feedback gibt. Das geht ja im Augenblick nur bei Twitter. Aber
auf jeden Fall können wir uns eine Mail schreiben.
Ja, genau. Cool. Ich würde uns auch eine Mail schreiben.
Oh. Ich würde es so sagen, war gut vorbereitet, dieses Intro. Aber ich kann ja immer als flüssigen Übergang als flüssigen Übergang kann ich ja jetzt mal. Ich verstehe ja gar nicht, warum so ein bisschen dieser ironische Unterton kommt, wenn wir jetzt auf das Hannover-Spiel gucken. Weil ich möchte mal nur ein paar Aussagen von Uwe Rösler nach dem Spiel in der Pressekonferenz vorlesen. Und dann denke ich mir, das wird jetzt doch hier eine heitere Runde. Also, sehr, sehr gut gemacht, war richtig gut, nichts zugelassen. Mannschaft bringt sich gut ins letzte Drittel, dann fehlt die Qualität. Spiel auf Augenhöhe, Matchplan komplett aufgegangen.
Genau, das ist, finde ich, auch den besten Punkt, dass der Matchplan aufgegangen ist.
Also wenn man das, man sollte es eigentlich vielleicht umgekehrt machen, sich erst die Pressekonferenz angucken.
Und dann das Spiel tippen.
Und dann das Spiel tippen und dann das Spiel angucken. Was ihm ja nicht gefallen hat, ist, dass die Konter nicht konsequent ausgespielt worden sind und dass die Standards so schlecht waren. Aber ansonsten ist der Matchplan komplett aufgegangen. Außer dass diese gelb-rote Karte dann alles kaputt gemacht hat. Weil vorher war super, danach war schlecht.
Das fällt mir jetzt sehr schwer, jetzt hier nicht direkt mit noch
der schärferen
Zynismus zu antworten. Aber ja, also die Frage, die ich mir da stelle, und das ist jetzt eigentlich dieselbe Frage wie letzte Woche, das halt auch schon war, als wir über das Saisonziel geredet haben, ist das komplett so ernst gemeint? Oder ist das irgendwie... Ist das eine PR-Strategie, die halt verunglückt?
Das muss ja nicht nur PR-Strategie sein, sondern muss auch so eine Wagenburg-Mentalität. So, wir sind stark, wir können das, also so auch intern, nach innen meine ich.
Also du meinst schon, also das ist schon eher Strategie, weil indem man halt irgendwie versucht, die Mannschaft, die im Grunde schon am Boden liegt, zu verteidigen und sich vor sie zu stellen und sie aufzubauen.
Ich glaube, ja.
Ja, er kann nicht überzeugt davon sein.
Weiß ich nicht. Also ich weiß halt nicht. Also ich glaube halt, wenn ich mir überlege, was ist der Matchplan, der da komplett aufgegangen sein soll? Die haben mit Dreier-Fünfer-Kette gespielt. Dann mit Appelkamp, Botzek im Mittelfeld, Pledel halt so, der war ja so ein bisschen zwischen den Räumen und vorne Karaman und Hennings. Und man kann ihm bis zu einem gewissen Punkt folgen, wenn man sagt, wenn der Matchplan war, mit den drei Innenverteidigern den 16er voll zu machen und dann halt am 16er zu verteidigen, dann ist es halbwegs aufgegangen. Wenn man sagt, dass ein 0-0 zur Pause das ist, was man machen wollte. Da kann man natürlich darauf hinweisen, dass eventuell Hannover schon ein Tor hätte machen können durch Marvin Ducksch und der Weiland war auch nicht der schlechteste. Haraguchi hat da in der ersten Halbzeit schon gezeigt, dass er gut drauf ist an dem Spieltag. Aber ansonsten war anscheinend nicht viel mehr Teil dieses Matchplans.
Also du meintest so, dass es vielleicht der Matchplan war, nicht jetzt bis zum Schluss das 0-0 zu halten, das kam dann erst durch die gelb-rote Karte, sondern tatsächlich Hannover sich erstmal aufreiben zu lassen und dann im Laufe der zweiten Halbzeit ein bisschen offensiver zu agieren. Wenn das der Matchplan war, dann ist er vielleicht bis zu dieser 50. Minute, wo dann Herr Zimmermann runterging oder zumindest bis zur Pause, mit Abstrichen aufgegangen. Das kann man schon so sehen, klar.
Ja, das kann man halt so sehen, wenn man halt sagt, dass das Fußball nur um den eigenen 16er stattfindet und sonst nicht.
Ja, ja.
Also ich finde auch, dass man auf jeden Fall mitgehen könnte, wenn er sagen würde, dass der defensive Matchplan aufgegangen ist. Klar war man da auch nicht alles andere als sicher hinten, aber auf jeden Fall stand die Fortuna wesentlich sicherer hinten mit den drei Innenverteidigern als jetzt in den letzten Spielen, fand ich. Und den Punkt kann man halt schon machen, dass man gerade, wenn man dann irgendwie auch auswärts gegen so eine super heimstarke Mannschaft wie Hannover, die halt irgendwie auch was eingespielter sind, die halt vielleicht irgendwie auch gerade im Mittelfeld irgendwie nochmal eine ganz andere Qualität haben, als die Fortuna es halt irgendwie gerade hat, dass man da natürlich irgendwie die eine oder andere Chance zulassen wird, so, das ist vielleicht irgendwie okay, gerade wenn man irgendwie aus so einer Vielzahl von schlechten Spielen kommt, wie die Fortuna es eben getan hat, aber da er eben das nicht eingeschränkt hat auf die Defensive, sondern aufs gesamte Spiel, finde ich, ist das halt irgendwie schon eine extrem problematische Aussage, weil ja die Fortuna ja nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern ja dann auch im ganzen Spiel wirklich überhaupt keine Torgefahr entwickelt hat. Ne? Also keinen einzigen Schuss aufs Tor, nicht mal eine Ecke. Also das ist ja wirklich, so ein Spiel habe ich auf jeden Fall auch schon länger nicht mehr gesehen und man sieht ja wirklich einige schlechte Spiele als Fortuna.
Es gab einen Torschuss, der war dann aber abseits. Aber ansonsten.
Ja, aber ich finde auch diese Aussage, die Mannschaft bringt sich gut ins letzte Drittel und dann fehlt die Qualität. Also ich weiß nicht, wie er das Spielfeld unterteilt. Das letzte Drittel ist für mich noch näher am gegnerischen 16er als das, was die Fortuna da geleistet hat. Und das war halt überhaupt nicht. Wir haben ja vorher schon letzte Woche darüber nachgedacht, kann die Fortuna eigentlich Konter spielen und hatten da ja schon so ein paar Sorgen und Überlegungen, dass das nicht so gut ist, aber da war ja überhaupt kein vertikales Spiel. Wenn dann horizontal und wenn mal annäherndweise vertikal gespielt worden ist, war der Ball sofort weg. Wahnsinn, wie die Bälle verloren haben. Das ja, kann man ja, sich ja nicht dann, ausdenken.
Ja, und dann musst du halt sagen, das war halt, Hannover hat ja wirklich super schnell dann den Ballbesitz nach vorne getragen. Und da war dann Fortuna auch weder in den Räumen noch an den Gegenspielern dran und hat es zugelassen, dass die sind ja wirklich in kürzester Zeit, haben die dann von diesen Mini-Ballbesitzen von Fortuna nach Ballverlust Fortuna sofort nach vorne geschaltet. Und da finde ich, kannst du halt auch nicht sagen, dass dein Matchplan sein kann, dass du halt so riesen Lücken im Mittelfeld hast, dass die halt sich einfach völlig, also natürlich gut gemacht, aber doch auch relativ ungefährdet sich die Pässe dazu spielen können. Also das, und dann steht da halt die Dreierkette. Okay, aber da kannst du mir doch nicht erzählen, dass der Matchplan aufgeht.
Also wollen wir mal von diesem Wort Matchplan ein bisschen weg. Ja. Ansonsten muss ich nämlich jetzt sagen, dass die Latte rettet in der 16. Minute vielleicht auch Teil des Matchplans war. Also vielleicht gehen wir doch noch mal ein bisschen chronologisch durch das Spiel. Zunächst einfach vielleicht noch mal zur Aufstellung. Die Idee mit der Fünferkette gegen Hannover war ja erstmal nicht falsch. Mit den drei Innenverteidigern, würde ich sagen. Gegen die zwei Schränke da vorne. Kann man schon verstehen, warum er so aufgestellt hat, oder?
Ja, fand ich auch gut. Und das war, ja, genau. An dem lag es nicht. So.
Genau, und also ich sag mal, trotz allem, wie ihr schon gesagt habt, Hannover hat immer blitzschnell umgeschaltet. Die Passquote, die war ja auch tatsächlich ganz grauenhaft. Irgendwie 74% habe ich gelesen. Der Pässe kamen nur an und dann macht Hannover das natürlich super, schaltet schnell um und es gibt da drei super Abschlüsse ab der 16. Minute und ich meine, dann steht es 3-0 nach 26 Minuten. Von daher, so gut die Abwehr teilweise gearbeitet hat, man hatte ja die ganze Zeit was wegzuarbeiten. Also dann, man kommt ja auch dadurch, dass man so weit, entfernt das Spiel stattfinden lässt von Hannovers Tor und gar nicht in die Richtung kommt, kommt man ja ständig unter Druck. Und ich meine, das ist auch nur eine Frage der Zeit, wenn das Gegentor fällt.
Ja.
Ich hätte auch so ein bisschen, also sorry, Mo, nee, mach du. Ja, bitte. Das hat ja dann Rösler auch anerkannt, dass das Konterspiel schlecht war. Aber, also diese ganzen, entweder war es halt ein Querpass, dann kam der Ball sogar mal nach vorne und dann hatte ich das Gefühl, das Ziel von Karaman und Hennings, wenn sie kurz hinter der Mittellinie in der gegnerischen Hälfte dann den Ball bekommen haben, war gar nicht irgendwie was abzulegen oder halt das Spiel schnell zu machen, sondern sich faulen zu lassen, um dann eine Freistoßsituation herzustellen, die halt ziemlich aussichtslos ist. Ja. Und implizit hat das Rösler sogar, also das heißt zugegeben, aber er hat dann ja in seiner Pressekonferenz auch davon geredet, dass er neben der, ich habe es ja eben schon gesagt, neben der Enttäuschung über die schlechten Konter auch sehr über die Standards verärgert war. Und wenn das Ziel war, möglichst viele Standards herauszuholen, dann muss man trotzdem halbwegs näher an die gegnerische 16-Meter-Markierung kommen und sich nicht schon direkt hinter der Mittellinie faulen lassen.
Mhm.
Das wirkt
würde Sinn machen, auch noch irgendwie vielleicht gut in Standards zu sein, also einfach da eine Stärke zu haben. Also sowohl bei den Leuten, die Standards verarbeiten, aber vor allen Dingen halt auch irgendwie bei den Leuten, die Standards schießen. Und da gibt es ja auch einfach im Kader halt keinen, der das halt irgendwie gut könnte. Also schon allein das finden. Deswegen finde ich das ein bisschen komisch. Also das wirkt auf mich ein bisschen so, als ob irgendwie halt in der ganzen Woche irgendwie Uwe Rösler halt die Strategie entworfen hat, wir stellen uns hinten rein und vorne hilft uns der liebe Gott. Und war dann halt enttäuscht, dass es nicht geklappt hat.
Ja. Also was ich halt auch super auffällig fand, dass eigentlich von Anfang an, bis ich habe mir dann geschrieben, dass in der 7. Minute mal ein bisschen Drive nach vorne gab, kurz von Fortuna, dass sie auch wirklich quasi erst hinter der Mittellinie die ballführenden Hannoveraner angegangen sind. So, ne? Also das Pressing war wirklich, also es war komplett passiv und ich habe das Gefühl, die haben auch überhaupt keinen Druck erzeugen wollen erstmal. Und dann frage ich mich, ob das nicht einfach auch schon von Anfang an eine viel zu einladende Geste ist, zu sagen, ja, ihr dürft hier bis vor den 16er kommen und dann haben wir noch den Kastenmeier hinten und hoffen, ihr kommt nicht durch. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft war so defensiv eingestellt, dass einfach auch, ja, also du konntest auch nicht, die haben ja kaum noch Ballverluste erzwingen können oder so, weil es einfach überhaupt keinen Druck gab auf den Spielaufbau von Hannover.
Ja, nee, also wirkt es auf jeden Fall auch auf mich. Man merkt ja irgendwie so ein bisschen, dass wir, glaube ich, auch echt irgendwie so ein bisschen ratlos sind, so, ne? Was wir irgendwie damit anfangen sollen. Ich habe gerade so ein bisschen den Eindruck, ja, Rösler probiert halt irgendwie jetzt jedes Mal irgendwie ein bisschen was aus und guckt halt irgendwie, ob irgendwas funktioniert, aber das ist jetzt da irgendwie im Augenblick nicht so wirklich der Fall. Habt ihr jetzt irgendwie noch was speziell zur ersten Halbzeit?
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir. Ja.
Ich weiß nicht, ob das so großartig Sinn macht, da halt irgendwie jetzt so durch die Situation durchzugehen, einfach weil, weil einfach da so wenig gewesen ist, glaube ich, aus dem man halt irgendwas mitnehmen kann so, und weil sich das irgendwie auch alles so geändert hat, also weil es einfach so eindeutig war.
Ja, ich habe doch so, ich finde so ein paar Sachen. Also was mir halt voll aufgefallen ist, und das habe ich mir auch irgendwann aufgeschrieben, jeder Einwurf der Fortuna dauert sowas wie 30 bis 60 Sekunden, bis sie den ausführen. Wahnsinn. Da gibt es einen Ballkontakt von einem Fortuna und dann ist der Ball wieder weg. Jeder Einwurf von Hannover dauert höchstens 5 Sekunden und die behalten halt den Ball. Und also, ich meine, das sind genauso Menschen, die laufen können und die auch Fußballspielen gelernt haben und so. Also wie kann denn sowas passieren, dass du am Einwurf stehst und eine halbe Minute lang nicht den Einwurf ausführen kannst, weil niemand sich anbietet?
Ja, ich glaube, es gibt einfach halt überhaupt keine Idee, wie verhalten wir uns in Situationen, wenn wir den Ball haben? Was wollen wir erreichen? Ja. Wie wollen wir das erreichen? Wer muss in welchen Raum? So, das kann man einfach super deutlich sehen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Dann ist halt, ja, wie du es gerade auch schon ansprichst, absolut symptomatisch. Fällt ja sogar dann auch eins von den Toren nach einem, ich glaube das 13-0 ist das, nach einem Einwurf für Hannover, wo halt einfach der Ball ins Aus geht und du siehst, die Fortuna, die schalten einmal alle komplett ab, aber wirklich komplett symptomatisch. Ist glaube ich, Luca Kreins, der dann letztendlich dann irgendwie gar nicht so super entscheidend dafür ist, dass dieses Tor dann irgendwie fällt, aber der einfach auch mitten im absolut gefährlichsten Raum steht, der Ball geht ins Aus und du siehst, wie er komplett abschaltet und alle Fußballspieler rennen los, riefen sich an und dann ist letztendlich halt, wir sind dann halt irgendwie auch mehrere frei. So, das ist wirklich, also das ist dann wirklich ein richtig gutes Beispiel dafür. Und das halt irgendwie dann einmal so im Vergleich zu den Einflüssen von Fortuna, die bestimmt so, also während der Fortuna-Spiele halt versucht hat, den Einwurf auszuführen, das hat bestimmt 10% des gesamten Spiels irgendwie eingeflossen.
Ja, und ähnlich wie die Fortuna kämpfen wir hier auch gerade mit extremen technischen Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten, aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes, das noch irgendwie über die Zeit zu bekommen. Hoffentlich mit größerem Erfolg.
Einigen wir uns auf ein Unentschieden. Ja,
genau. Damit könnten wir auf jeden Fall heute bisher mehr als zufrieden sein, glaube ich. Ja. Wenn man unsere Leistung anschaut. Hast du denn noch was zur ersten Halbzeit, Moritz?
Ja, ich habe noch eine, finde ich, ganz interessante Notiz. Und zwar 40. Minute, 3 muss längst vom Platz. Ich habe mich tierisch aufgeregt über den Herrn Hult, Linksverteidiger, ja. Also auf jeden Fall fand ich zu dem Zeitpunkt, hätte ich es sehr gerecht gefunden, wenn dieser Mensch mindestens eine gelb-rote Karte bekommen hätte, weil sie sich zweimal harte Sachen geleistet hat, mindestens, und die ganze Zeit sehr aggressiv war und so und nicht eine gelbe Karte gesehen hat zu dem Zeitpunkt.
Ja, und ich finde halt, wenn hätte der auch ruhig rot sehen können, weil er halt eine versuchte Tätigkeit halt begangen. Wenn man diese Aktion sieht und sie bewertet so, und sich halt irgendwie sehr eng am Regeltext entlang bewegt, so, dann ist es halt eine versuchte Tätigkeit. Ich finde es ja okay, dass man dann vielleicht jemanden dafür nicht unbedingt vom Platz schmeißt, aber da man ja dann, dadurch das Richterteam ja dann im weiteren Verlauf des Spiels sehr, sehr klein nicht gepfiffen hat, finde ich das halt mindestens mal bemerkenswert, dass man das da einfach komplett übersehen hat anscheinend.
Ich frage mich, ob es nicht auch eine tatsächliche Kausalität gibt zwischen der Entscheidung des Schiedsrichters in der ersten Halbzeit so zu pfeifen und dann der gelb-roten Karte für Zimmermann. Weil man kann natürlich die erste Gelbe für Zimmermann in der 49. die kann man schon geben. Ne? Er verpasst da den Ball so ein bisschen, tritt dem Gegner auf den Fuß. Ja. Hätte man aber Hult auch geben können. Und dann kann man sich ja überlegen, warum geht er dann halt 3 Minuten später nochmal so rein? Und da würde ich sagen, erstens geht er da natürlich in den Zweikampf rein, aber es ist halt kein schweres Foul. Und Zimmermann hat das gleiche Spiel gesehen wie wir auch. Und er hat halt die Linie des Schiedsrichters sich angeguckt und gesagt, naja, der wird mir jetzt für so einen Zweikampf, wird er halt wahrscheinlich nicht mal gelb geben, wenn ich noch kein Gelb gehabt hätte. Aber er wird mir jetzt auf gar keinen Fall gelb-rot geben. Keine Ahnung, das ist natürlich ein sehr komplexer Gedankengang, ob den er sich da,
ob das, ja, ob aber, das in dem Moment, in dieser halben Sekunde, ja.
Aber ich habe dann auch gedacht, also komm, also ich habe dann natürlich auch an diesen Hult gedacht, der dann ja in der zweiten Halbzeit zu Beginn schnell, oder? Hat er in der ersten Minute gelbe Karte gekriegt? Aber
ich glaube, in der zweiten erst.
Ja. Ja, das war später in der zweiten.
Das fand ich halt auch einfach eine vollkommen Witz, diese gelb-rote Karte. Also.
Ja. Erstmal, was habt ihr. Ja, genau.
Das war Kamia für den Hartherz, wo ich sagen muss, der sah in der ersten Halbzeit ja auch komplett unglücklich aus. Also, so schlecht habe ich den bisher in den Spielen noch nicht gesehen wie an dem Tag. Gerade was die Offensive angeht, da mit den Flanken. Also ich habe tatsächlich dann direkt mal nach Hartherz und Flanken gegoogelt, weil ich nochmal wissen wollte, ob der das eigentlich mal konnte. Und dann sowas gefunden wie, aber Paderborn schlug zurück, Lakic köpfte eine perfekte Flanke von Hartherz zum 2:1 ein. Ich hoffe, dass wir irgendwann noch mal eine perfekte Flanke von Hartherz sehen werden, die von wem auch immer da vorne eingeköpft wird.
Ja, schon der Name Lakic lässt ja auch vermuten, dass das halt zumindest schon ein paar Jahre her ist.
Ja, das war 2015, genau.
Ja. Verlernt aber man sowas?
Ja, aber gut, also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Bei Flanken und Verlernen, die Fortuna aus Düsseldorf macht seit einem Jahr offensiv nichts anderes als Flanken schlagen.
Schlecht.
Also ja, aber wenn irgendwer Praxis im Flankenschlagen haben sollte, dann dieser Verein und diese Mannschaft. Gut, die neu zusammengestellt ist zum Teil, aber daran erklärt es sich ja nicht, dass das alles so katastrophal ist, was da passiert ist. Aber jetzt sind wir schon in dieser zweiten Halbzeit und irgendwie enden dann auch relativ bald die Aufzeichnungen, die man sich gemacht hat, weil man fürchtete schon das Schlimmste und dann direkt danach, wir haben mit den Einwürfen schon das angesprochen, dass da komplett gepennt worden ist. Haraguchi merkt schnell, dass er da völlig frei auf der rechten Seite den Einwurf entgegennehmen kann, flankt dann auch wirklich gut rein und dann fällt der Treffer für Hannover. Ja, zu einem ein besserer Zeitpunkt hätte man dafür auch nicht gegeben, aber danach war man ja irgendwie auch schon so, also es war vorher ja schon nichts, warum sollte jetzt noch irgendwas kommen?
Ja.
Sobotka kam noch.
Sobotka kam für Pedel und dann kam der Elfmeter in der 63. Minute. Was wollt ihr dazu noch sagen?
War das für euch einer?
Wenn man halt anhand der Regeln halt pfeift, ist es halt einer. Und dann musst du halt auch die Tätigkeit in der ersten Halbzeit geben, ganz einfach.
Ja, man hätte halt Dankert sagen können, dass man ihn nicht braucht für die Niederlage. Das hätte die Fortuna auch alleine geschafft.
Ja.
Und dass er jetzt dann quasi auch noch.
Ja,
dass halt Rösler dann auch, also dass er halt die Ausrede jetzt Rösler liefert, die aber Rösler, glaube ich, auch niemand glaubt. So, ne?
Also ich muss schon sagen, komm, man wird ja häufig subjektiv verpfiffen und häufig, finde ich, sind auch Sachen eher gegen Fortuna gelaufen. Aber das Spiel fand ich auf jeden Fall schon, da finde ich es in dem Fall sogar gut, dass man das mal kurz erwähnt, dass das eine völlige Nichtleistung war des Schiedsrichters. Also nicht, dass man das Fortuna-Spiel, den Ausgang damit entschuldigt, aber das fand ich schon wirklich auch sehr schlecht vom Schiedsrichter. Das muss man schon auch so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das will ich auch gar nicht hin. Ich will ihn da nicht in Schutz nehmen. Das war eine Rotzleistung. Ja. Aber die hätten auch so verloren. Wahrscheinlich. Oder hätten, es wäre 0-0
oder aus. Nicht. Ja,
das kann natürlich auch noch sein. Aber
damit war es besiegelt.
Damit war es
ja, auf jeden Fall ist es halt irgendwie auch wirklich sehr schön, dass nicht zuletzt durch diesen Elfmeter jetzt halt auch die bemerkenswerte Statistik entstanden ist, dass Fortuna in 5 Spielen 5 Elfmeter verursacht hat, 3 Platzverweise bekommen hat und auch schon 2 Eigentore erzielt hat.
5 Elfmeter?
4.
4.
Mhm. Stark.
Aber das in nur 5 Spielen zu schaffen, das ist auf jeden Fall auch eine Leistung.
Ja, wisst ihr noch, wer den ersten bekommen hat, Leute? Wisst ihr noch, wer den ersten Platzverweis bekommen hat?
Ampoma.
Ah, sehr gut. Bei uns hat es so ein bisschen gedauert, von wegen.
Ich wäre nicht mehr darauf gekommen. Moment.
Ja, der spielt ja mittlerweile schon Euroleague.
Ja, man muss auch sagen,
Ja, nach seiner Einwechslung am letzten Donnerstag hat tatsächlich auch sein neuer Verein Antwerpen direkt das Spiel gegen den neuen Verein von Tekbetai gedreht. Ja. Dann wurde Tekbetai eingewechselt, also jeweils beim Rückstand wurden die eingewechselt, aber daraufhin wurde dann das Spiel nicht noch einmal gedreht. Da haben sie Tekbetai einfach zu spät gebracht. Mhm. Aber wo wir bei den Eigentoren eben waren, um das, den gebrauchten Tag jetzt noch rund zu machen, dann kam ja noch das 3:0, das wir nicht ganz verschweigen wollen. Aber auch nicht länger drüber sprechen wollen als nötig. Ich hoffe, dass und glaube das auch, dass da das jetzt auch nicht spielentscheidend war, dass Herr Kastenmeier schnell wegstecken kann.
Ja, habe ich auch. Aber eigentlich, Moritz hatte das ja eben, bevor wir die technischen Probleme hatten, hat er mir ja schon meinen Einwurf-Rant genommen, weil auf die Einwürfe hätte ich mich auch noch mal kapriziert. Und dem 3:0 geht auch ein Einwurf von Fortuna Düsseldorf voraus, der dann halt völlig schwachsinnig nach hinten geschlagen wird. Und diesen Ball kriegt dann halt Kastenmeier nicht gestoppt und der Ball geht rein. Und irgendwie versucht er dann ja auch noch, den mit dem Fuß zu stoppen, anstatt sich darauf zu schmeißen. Aber ist egal. Also darauf müssen wir jetzt, hat Tim vollkommen recht, nicht noch mehr Energie drauf verwenden. Aber das stand einfach, das hat einfach so gepasst. Und vielleicht müssen wir jetzt eben von diesem Spiel, dass wir jetzt so im Schnelldurchlauf und in einer Ratlosigkeit und mit wenig am Spielgeschehen selber entlanghangelnd zurücktreten und uns mal überlegen, was heißt das jetzt eigentlich für das große Ganze, was die Fortuna uns angeboten hat bisher in den fünf Spieltagen. Ich hatte das ja irgendwie, glaube ich, vor der Nationalmannschaftspause hatte ich das ja für mich mal festgestellt, dass ich so ein bisschen nach dem fünften Spieltag auch mal über Rösler nachdenke und was er bisher geleistet hat. Und vielleicht ist jetzt mal der Moment für einen vermutlich nicht ganz optimistisches erstes kleines Fazitchen.
Ich möchte noch einen kleinen Gedanken, der mir kurz nach Spielabpfiff kam, nicht unerwähnt lassen. Und zwar passte es ja wie die Faust aufs Auge, dass Fortuna, die ja immer ganz gerne probieren, durch weitere Fankollektionen, die dann auch ordentlich verkauft werden sollen, ihre lokale Verbundenheit mit auch Bands in Düsseldorf auszudrücken, gerade am 14.10. ihre Kollektion mit der Band Massendefekt rausgehauen hatte. Und da musste ich komischerweise kurz nach dem Abpfiff dran denken, dass ein gewisser Massendefekt auch direkt zu sehen war, ein paar Tage später.
Ich fand auch die Überschrift, die Fortuna gewählt hat, um die Vertragsverlängerung mit vier Werbepartnern zu verkünden. Vier weitere Partner bekennen sich zur Fortuna. Ich finde dieses Wort bekennen. Ja. Da steckt schon so ein bisschen was drin. Trotz allem bekennen sie sich zu Fortuna. Und aber
das zeigt einfach schon, wir sind jetzt in sehr schweren Zeiten so. Und kein Ende in Sicht. Trotzdem bekennen sie sich zu uns.
Ja.
Ja, was sagt ihr denn?
Der ist mit Uwe Rösler der Aufstieg noch zu schaffen.
Ja, nächste Saison.
Ja, theoretisch auch. Aufstieg, ne? Ja. Naja, was ich.
Ja. Nein, also ich bin momentan auch ein bisschen ratlos. Ich bin ja eigentlich immer ein Fan davon, möglichst lange an Trainern festzuhalten, gerade wenn man so eine komplett neuen Kader hat, aus dem man was basteln muss, um da irgendwie der ganzen Geschichte erstmal Zeit zu geben und zu sagen, die Spielidee von Rösler, wenn sie zu erkennen wäre, muss erst im gesamten Kader ankommen und dann kann auch im Laufe der Saison da noch eine Steigerung her. Aber momentan bin ich wirklich ratlos. Ja, ob das so schnell jetzt passiert. Und ich glaube, dass es schnell gehen muss. Ich würde mal schätzen, auch wenn es in der Presse oder so noch keine Mutmaßungen in die Richtung gab, aber ich würde mal schätzen, dass es bestimmt hinter den Kulissen jetzt schon überlegt wird, wie viele Punkte brauchen wir denn noch bis zur Länderspielpause, um da nicht zu reagieren. Das glaube ich mal ganz, ganz sicher.
Wann ist die genau?
Ja, zwei Spiele, Spiele. Also wenn man die beiden Spiele verliert, dann glaube ich, wird der Club reagieren. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Wer wird denn dann reagieren? Alofs oder Klein oder Röttgermann?
Na, am besten, also die werden sich da zusammensetzen und gemeinsam zu einer Entscheidung fällen und wahrscheinlich auch nach außen das gemeinsam. Aber ich finde, ja gut, noch ist es nie so weit. Ja. Woran ich halt denken musste tatsächlich nach dem Spiel, also nach dem Abstieg gab es ja auch hier bei uns so eine Phase, wo es sehr pessimistisch zugehen, gerade wo man sich überlegt hat, okay, es werden eh viele den Verein verlassen und dann gab es ja noch die Ausstiegsklauseln von Hoffmann und Zimmermann. Da war man sich ja nicht so sicher und danach hat sich für mich so ein bisschen eine halbwegs, nicht optimistische, aber so eine Überzeugung breit gemacht. Wenn man hinten solide steht und dafür hat man das Personal eigentlich, und wenn man vor allem auf die individuelle Stärke jedes einzelnen Spielers bauen kann und obwohl es keinen kreativen Mittelfeldspieler gibt, der Trainer eventuell doch gewisse Hilfen anbieten kann, wie die Mannschaft in einigen Spielen das ein oder andere Tor macht, dann landet man halt auf so einem soliden, einstelligen Tabellenplatz, wird irgendwie Achter. Ja, das war so ein bisschen das, wo ich dachte, okay, da wäre ich jetzt nicht überrascht und es wäre jetzt auch nicht dramatisch, wenn das passieren würde. Nur die defensive Stabilität, die man am Anfang noch so ein bisschen hatte, hat man halt verloren. Und da kann man natürlich auch sagen, da gibt es Verletzungen, da gibt es Sperren, die dumm waren und so weiter und so fort. Das spielt da mit rein. Dafür kann der Trainer nichts. Aber er hat bisher noch gar nicht erkennen lassen, wie die Fortuna irgendwie in dieses letzte Drittel kommen will, ja, wo er ja schon gesagt hat, dass man dahin käme. Das sehe ich aber noch nicht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt an ihm liegt oder auch eben an den Spielern. Das kollidiert eben damit, dass viele Spieler eben ihre individuelle Leistungsfähigkeit auch nicht auf den Platz bekommen. Also wenn ich mir so überlege, was Karaman und Hennings da vorne machen und die müssten halt mal einen Ball halten und sich nicht sofort den Ball abluchsen lassen. Es klappt überhaupt nicht. Die sind null Pressing-resistent, das Passspiel ist eine Katastrophe. Und das liegt natürlich auch daran, dass vielleicht die Optionen nicht da sind für den Pass, aber auch an einer individuellen Schwäche. Und das ist da kommt jetzt tatsächlich einiges zusammen, was dazu führt, dass die Fortuna 4 Punkte hat nach dem 5. Spieltag und man eben, wie Tim das schon sagte, so ein bisschen ratlos dasteht und sich nicht weiß, wie soll denn jetzt eigentlich, rechnet man damit, dass es jetzt besser wird? Ja, es kann sein, darauf hofft man, aber so richtig Ansätze hat man jetzt nicht gesehen.
Ja, das finde ich halt auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wie du gerade schon sagst, es gibt nichts, aber es gibt wirklich auch absolut gar nichts, was darauf hindeutet, dass es irgendwie besser werden könnte. Seit halt dieser Trainereffekt von, ich weiß nicht, es gibt da glaube ich sogar Statistiken zu, wann der normalerweise irgendwie anfängt, aber halt wenn man den Trainer wechselt, dann ist es ja meistens so, dass die durchschnittliche Mannschaft mit dem durchschnittlichen Trainer irgendwie ein paar Spiele, 5, 6, 7, 8 irgendwie ganz gut spielt und dann pendelt es sich aber dann oft wieder ungefähr bei der Leistung ein, die es halt vorher gab. Also zumindest ist das halt so, wenn man halt einfach irgendeinen neuen Trainer holt, weil dann einfach der Effekt des Neuen verpufft ist und danach hat einfach ja die Mannschaft unter Rösler wirklich gar nichts mehr gezeigt und sich halt wirklich nochmal ein ganzes Stück zurückentwickelt bis jetzt eben zu diesem Spiel gegen Hannover, wo man irgendwie auch gesehen hat, ja, es gibt, wie du schon sagst, es gibt überhaupt gar keinen Plan, wie man nach vorne kommen kann und das ist ja auch einfach das ist ja auch einfach der Grund dafür, weswegen man halt hinten so schlecht steht. So, wenn man halt wenn man nicht über die Mittellinie kommt, so, sondern ständig unter Druck ist, jedes Wochenende wieder, so, dann, das ist halt schwierig, das kann man vielleicht irgendwie mal ein Spiel irgendwie verpacken, so, aber wenn du halt jede Woche 90 Minuten unter Druck bist, weil du halt gar nicht weißt, wohin mit dem Ball und auch keiner den Ball haben will, weil er auch gar nicht weiß, was er mit dem Ball anfangen soll, dann funktioniert das halt nicht. Ich meine, immerhin hat die Fortuna jetzt halt 4 Punkte, das sind halt mal mindestens 2 Punkte zu viel, eigentlich, wenn man sich die Spiele anguckt.
Ja, ich sag nur, der gehaltene Elfmeter, ne? Sonst wären es 2 Punkte.
Genau. Und auch gegen Regensburg, ne? Den Punkt hätte man auch nicht unbedingt mitnehmen müssen. Also eigentlich steht die Fortuna, wenn man jetzt nur mal sich die Spiele anguckt, noch viel schlechter da, als die Tabelle aussagt. Also man ist halt, sorry, man ist halt mitten im Abstiegskampf und nichts deutet darauf hin, dass man, also man hat wirklich, man hat vor 10 Tagen erst noch gesagt, dass man aufsteigen will. Also ich kann das überhaupt nicht fassen. Also es macht mich so wütend, als alleine nochmal drüber nachzudenken. Das kann überhaupt nicht wahr sein, wie, was man da überhaupt für ein Selbstbild hat. Das gibt's doch nicht. Also und das lässt mich halt auch irgendwie, also ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll. Ob ich mir wünschen soll, weil ich habe wirklich keinerlei Vertrauen in Uwe Rösler. Bin ich ganz ehrlich, ich kann mir in keinster Weise vorstellen, wie das funktionieren soll. Ich habe aber auch keinerlei Vertrauen darin. Also wenn ich mir vorstelle, mit was für einer, ja, also aufgrund von, wie das halt ausgesehen hat, wenn man irgendwelche anderen Personalentscheidungen man irgendwie in letzter Zeit bei der Fortuna getroffen hat. Ich meine, Uwe Rösler hat man geholt, weil das der Wunschtrainer von Lutz Pfannenstiel war, der 2 Wochen später seinen Job hinschmeißt. Dann macht man Uwe Klein zum Verantwortlichen im sportlichen Bereich. Einfach, glaube ich, weil man keinerlei andere Ideen hat, weil man überhaupt nicht weiß, an wen man sich irgendwie wenden sollte. Dann kommen diese Transferaussagen, wo man sagt, dass man sich mit mehr oder weniger allen Spielern auf dem Markt beschäftigt hat, wenn man anscheinend auch einfach überhaupt keine Transferstrategie halt irgendwie hatte. So, also das, wenn jetzt Rösler entlassen werden würde, und eigentlich würde ich mir, es tut mir wirklich sehr leid für ihn, aber würde ich mir das, glaube ich, wünschen, dass das am besten sogar noch vor dem Heidenheim-Spiel passiert, weil ich mir in keinster Weise vorstellen kann, dass das positiv ausgeht. Aber wenn das passiert, so, dann habe ich auch kein Vertrauen darin, dass da irgendwie jemand Neues kommt, der das irgendwie besser macht. So, dass man sich da irgendwie was wirklich mit einem klaren Plan überlegt. Und wenn ich dann jetzt auch noch Klaus Allofs höre, der sagt, das Wichtigste, was wir jetzt bei Fortuna brauchen, ist Kontinuität. Und deswegen wir setzen jetzt hier auf Kontinuität. Und dann denke ich mir, nee, das ist genau das, was wir jetzt nicht brauchen, weil es läuft jetzt schon seit sehr lang kontinuierlich richtig schlecht. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ganz viel Veränderung, aber halt die richtige Veränderung. Und da habe ich keinerlei Hoffnung.
Ja, also ich denke, ich habe halt, es ist halt, die ganze Folge ist schon so von einer unfassbaren Bedrücktheit und Ratlosigkeit unsererseits. Und falls das vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie ja so ziellos wirkt, dann muss man sich dafür entschuldigen. Aber das ist auch nicht so ganz einfach, da jetzt ein Wort zu finden. Ich fand tatsächlich, ich finde ihn einen sympathischen Typen so. Das hilft einem natürlich nichts. Wenn es um Leistung geht auf dem Platz, aber ich hatte bisher auch immer den Eindruck, dass er schon irgendwie einen ehrlichen Blick auf diese Mannschaft hat und natürlich sich vor die Mannschaft stellt, aber halt auch nicht nur keinen totalen Unfug redet. Und diese Pressekonferenz jetzt nach dem Spiel war einfach Unfug. Und das hat mich dann schon so ein bisschen geschockiert, weil ich gedacht habe, okay, diese Analyse, auch wenn wir das ja sogar so ein bisschen am Anfang, ja, mit der Dreierkette hier, war ja sogar ein bisschen wohlwollend, ja, in die Richtung, kann ich einfach nicht mitgehen. Oder ich glaube, die kann hier keiner mitgehen. Das hat mich schon ein bisschen schockiert. Und ich weiß halt nicht, ob wir alle Faktoren, die diese Mannschaft betrifft, gut hineinnehmen in diese Analyse, also die Unbeständigkeit, die vielen Verletzungen, die Sperren, die Mangel an Alternativen auch, also ja, also der Mangel an Alternativen, du kannst ja sagen, ja, hier Karaman Hennings, die sind nicht ballsicher genug, da musst du mal was anderes bringen, ja, aber wen denn? Ja, ja, da gibt es ja keinen. Kownacki ist verletzt, Joasen verletzt. Du hast da halt keine Alternative, du hast keinen, der dir vorne den Ball festmacht und das macht es halt schon mal schwieriger. Das nimmt dir Optionen bei einem, sagen wir mal, nicht besonders kreativen Aufbauspiel. Ja, wenn du halt den Spieler nicht hast, der dir halt das Mittelfeld halt organisiert, dann hilft dir natürlich so ein bisschen ein längerer Ball und vorne ein Stürmer, der den Ball mal hält und dann kreiert der vielleicht mal was. Oder Fink. Ja, ganz blöd, ne? Also so, das kann natürlich sein. Und hinten, ja, und du hast im Mittelfeld halt, da fehlt, na, Pripp ist verletzt, Morales ist verletzt, Sobotka ist vielleicht ein bisschen ist formschwach oder nicht mal das so richtig. Bocek macht halt Bocek-Sachen, aber er kriegt, ist halt Bocek so, ne? Das ist natürlich auch limitiert. Und bei Appelkamp, da gibt es immer wieder Momente, wo man denkt, ah, cool, der kann vielleicht auch mal ein paar Pass im Mittelfeld spielen. Man kriegt den Ball der Zimmer und der Zimmer macht eine Flanke aus dem Halbfeld zur gegnerischen Eckfahne. So. Und naja, gut, dann kriegt der Appelkamp-Pass, der sogar mal ein guter Seitenwechsel war, bringt dir halt auch nichts. Ja. Und da weiß ich, also wie, ja, diese Ratlosigkeit, also ich versuche das gerade halt abzuwägen, ob man dann halt den Leuten halt Unrecht tut, die Entscheidungen fallen, dem Trainerteam und darüber hinaus.
Also ich muss auf jeden Fall nochmal sagen, klar haben wir jetzt gesagt irgendwie, dass wir nicht da mitgehen, was der Herr Rösler da in der Pressekonferenz gesagt hat. Und dass wir dem das nicht ganz abnehmen, dass es seine Analyse des Spiels ist oder vielleicht doch. Das haben wir am Anfang der Sendung so gesagt. Ich glaube halt, dass es auch durchaus legitim ist, so nach außen hin zu reden. Ich hoffe halt, dass intern das ganz anders aufgearbeitet wird, das Spiel. Und dass da nicht gesagt wird, ja, eigentlich ohne die gelb-rote Karte ist unser Plan aufgegangen. Und da gehe ich jetzt, ja, ich gehe da eigentlich von aus, dass da intern ein bisschen anders gesprochen wird. Und dann finde ich es auch vollkommen legitim, das nicht in der Pressekonferenz zu machen.
Aber da bin ich, glaube ich, nicht so ganz mit einverstanden, weil mit dieser Aussage fühle ich mich halt nicht ernst genommen als Fan. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich nicht ernst genommen würde, dass man mir irgendwie sagt, so, es ist okay, dass wir halt nicht nach vorne kommen, dass wir nicht über die Mittellinie kommen, das ist okay. So, und das.
Nein, er behauptet ja, dass sie das machen. Der behauptet ja, dass sie quasi bis zum letzten Drittel, das läuft ganz gut, aber dann wird es schlecht.
Ja, das ist gelogen halt.
Ja, das stimmt halt einfach nicht. Und was ich halt sagen würde, Tim, theoretisch kann man das ja mitgehen, aber so habe ich Rösler auch bisher noch nicht erlebt. Also, dass die eigene Wahrnehmung als Zuschauer, als Fan so weit von dem abrückt, was er sagt. Klar, da ist halt hin und wieder mal, wie das der Trainer so machen. Natürlich ist das eine andere Perspektive und natürlich wird da vielleicht ein bisschen was schön geredet. Aber so einen krassen Bruch zwischen dem, was wir ja hier alle gesehen haben und ich glaube, alle anderen auch, und dem, was er dann gesagt hat, das ist mir vorher noch nicht so aufgefallen.
Dazu ja, noch gut. Sagen, ja.
Aber es ist trotzdem so, was soll er denn sagen? Also entweder er demontiert sich selber oder er sagt irgendwie, meine Spielidee wird von den Spielern nicht umgesetzt. Dann demontiert er vielleicht nicht sich selber, sondern sagt irgendwie, das funktioniert nicht mehr. Also ich meine, was soll er denn da? Also ich finde das schon legitim, dass er das schön färbt.
Nee, ich nicht. Also,
na. Ja, schwierig. Ich fand noch
also vor allem so direkt nach dem Spiel, ja. Also vor allem, ich bin gespannt auf die Pressekonferenz vor Heidenheim, wenn er da nochmal auf ein paar Sachen angesprochen wird. Aber man muss sich auch vorstellen, das ist, ich weiß nicht, ob ihr das da so ein bisschen drauf geachtet habt, während des Spiels wurde er ja auch öfters mal am Seitenrand gezeigt. Und er wirkte schon arg unter Druck und arg angegriffen. So. Und ich kann mir halt auch vorstellen, wo wir eben spekuliert haben, wenn es jetzt noch, tatsächlich zwei Niederlagen geben würde, dass er von selbst hinwirft. So. Unabhängig davon, weil jetzt gerade Schweigen im Wald ist, wenn wir am Freitag tatsächlich, wir können ja mal später nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, wie das gelingen kann, 2-0 gegen Heidenheim gewinnen, dann tritt etwas Interessantes ein. Dann steht man nämlich genauso da, Punkt und Tor gleich, wie nach 6 Spieltagen in der Saison 13-14, nachdem man abgestiegen ist. Wisst du noch, unter welchem Trainer man da in der zweiten Liga gespielt hat?
Ich weiß es, weil ich mir heute zur eigenen Belustigung nochmal die Trainer der letzten 20 Jahre der Fortuna angeguckt habe, als ich mir irgendwie Mut machen wollte.
Ja.
Und anschauen, und ob man nicht vielleicht irgendwie in der Vergangenheit häufiger mal irgendwie einen guten Trainergriff gelandet hat. Spoiler hat man eigentlich so gut wie nie. aber es war Mike Büskens.
Genau.
Und wo ich auch sage,
der hatte dann
komplett verdrängt.
Da hat man nach 6 Spieltagen 7 Punkte gehabt, um mal die nackten Zahlen zu sagen. Und der hatte dann auch nur noch eine Amtszeit bis Ende November. Auch wenn man sagen muss, dass natürlich damals Ende November schon deutlich mehr Spieltage gelaufen waren. Wir sind ja dieses Jahr ein bisschen spät dran. Ja, so viel kurzer Ausflug in die Geschichte. Also nach dem letzten Abstieg sah man am Anfang auch nicht so souverän und sattelfest aus.
Und da hat man bestimmt auch nicht 19 Spieler abgegeben.
Nee. Oh, weiß ich gar nicht. Das waren aber, also es ist, glaube ich, auch eine sehr hohe Anzahl von Spielern, die man damals nicht mehr mitgenommen hat.
Die sich für höhere Aufgaben empfohlen hatten.
Das vielleicht nicht unbedingt.
Ja, weil ich weiß nicht, ob man hier ein Fazit oder unser Gespräch hinführt, aber ich muss tatsächlich, was du gesagt hast, Tim, jetzt zu Rösler und wie er wirkte, der wirkte tatsächlich sehr unter Druck. Und wenn man überlegt, vielleicht kann er sich das selber denken, aber wie da intern die Gespräche ist nach außen, das kann man immerhin positiv sagen, dringt jetzt noch nicht so nach außen, dass da halt arg an seinem Stuhl gesägt werden würde. Aber es wirkt so, dass, als ob er da schon sich zumindest unter Druck fühlt. Das ist er ja auch. Ja, ist ja auch keine komische Wahrnehmung. Aber ich glaube auch, dass bis zu, also noch die nächsten 2 Spiele, und dann wäre halt der klassische Move, ne? Also nach dem, also mit einer, so einer Nationalmannschaftspause nutzen, dem neuen Trainer, wer das auch immer sein sollte, mehr Zeit geben. Aber
ja, die Frage ist halt auch, ob es halt überhaupt eine Länderspielpause wirklich geben wird, ne? Und ja, ob überhaupt danach die zweite Bundesliga auf jeden Fall weitergeht. Also so ein bisschen ist ja so mein absolutes Horrorszenario, dass die Fortuna halt auf jeden Fall unterm Strich steht in 2 Wochen. Und ja, also die Corona-Zahlen lassen ja zumindest darauf vermuten, dass vielleicht irgendwie dieser etwas straffe Kalender in dieser Saison vielleicht nicht durchführbar ist und dass vielleicht irgendwie dann dass es wieder dafür sorgt, dass auch die Saison gar nicht mehr so wirklich angepfiffen wird und dass dann die Fortuna wieder der Leidtragende ist und dass vielleicht dann diese Saison nicht mehr zu Ende gespielt wird und dann, ja, du halt irgendwie unten stehst und dann auf jeden Fall sehr schwer irgendwie auf jeden Fall aus einer sehr, sehr schwachen Position halt irgendwie dann argumentieren kannst, wenn es dann darum geht, wie es denn dann so in der Zukunft mal weitergeht.
Ich finde es faszinierend, wie in ohnehin schon negativen Grundstimmung der Lou immer noch den Punkt findet, um einen noch fertiger zu machen. Also das, man muss vielleicht auch so eine Warnung vor diese Folge packen. Also wenn ihr so ein bisschen euch nicht so gut geht, hört euch das gar nicht erst an. Ja, meine Güte.
Das, ja, sorry, also wenn es einem nicht gut geht, dann sollte man nicht Fortuna sein.
Manchmal bedingt sich das auch gegenseitig.
Ja, das ist in der Tat wahr.
Übrigens, bevor wir dann vielleicht dieses Segment etwas ratlos gleich beenden sollten, noch zu deiner Frage, es waren tatsächlich damals nach dem Abstieg, was Mike Büskens dort meistern musste, auch Sitzabgänge.
Okay.
Ja, und vielleicht ist es dann halt, so kann halt Uwe Rösler seine Karriere retten und vielleicht wird er dann, also er kann seine Karriere retten, indem er halt die Fortuna rumreißt oder legitimerweise sagen kann, okay, die Grundvoraussetzungen waren leider sehr schlecht, Beim ÖFF, ich würde wieder bei euch anfangen.
Ja.
Wer weiß.
Ich wünsche ihm sehr und nicht nur, weil es für die Fortuna gut wäre, sondern weil ich den eigentlich immer sehr sympathisch finde, dass am Freitag das Rumreißen beginnt gegen ersten FC Heidenheim.
Ja, genau, das wünschen wir ihm auf jeden Fall, denn das Positive ist, er hat auf jeden Fall jetzt, genau wie du schon sagst, direkt am Freitag die Möglichkeit dazu. Es geht nämlich genau gegen den ersten FC Heidenheim 1846, gegründet am 01.01.2007. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen das Problem, dass uns durch die Bombenentschärfung hier so ein bisschen unser Terminplan durcheinander geflogen ist und wir deswegen jetzt leider nicht so eine richtige Vorbereitung auf das Heidenheim-Spiel haben, also dieser Blick auf die Gegner, wie wir das sonst haben.
Solange es nur der Terminplan ist, der uns um die Ohren fliegt durch die Bombenentschärfung, ist das noch in Ordnung.
Ja, absolut. Ja, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt irgendwie an Heidenheim denke, dann denke ich halt wie die meisten irgendwie fallen immer an Trainer Franz Schmidt, der da, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren mittlerweile schon Trainer ist, und an den überaus grundsympathischen Kultspieler Marc Schnatterer.
Ich glaube, das sollten wir einfach so stehen lassen.
Seit 2007 ist er übrigens Trainer. Also jetzt schon.
Mit Vereinsgründung.
Mit Vereinsgründung. Dieser Verein hat noch keinen anderen. Ja, natürlich, er war schon Trainer, er war Spieler. Er war Spieler bei dem Heidenheimer SB, der dann ja ausgegründet worden ist, woraus dann der erste FC Heidenheim herausgenommen worden ist. Und tatsächlich, ich schaue mal kurz. Also vielleicht ist jetzt auch egal, wir müssen uns jetzt hier nicht in kleinen, aber konzentrieren wir uns mal auf die Fortuna. Wobei die Frage, was muss jetzt anders werden als beim letzten Mal, nicht so ganz einfach zu beantworten ist.
Also was mir auf jeden Fall große Sorgen bereitet, ist, dass irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie auch an Heidenheim denke, dann hat man immer das Gefühl, gerade jetzt natürlich so durch die angesprochenen Schnatterer und vor allem auch durch den Trainer, dass da halt einfach schon eine sehr, sehr große Kontinuität herrscht. Ne? Also die verlieren, glaube ich, mehr oder weniger Jahr für Jahr irgendwie ihre Leistungsträger, füllen die dann mit irgendwelchen No-Names irgendwie wieder aus und es geht halt weiter. Ne? Und ich glaube, wenn man irgendwie auf so eine Mannschaft trifft, die irgendwie da super stabil ist, die irgendwie Jahr für Jahr irgendwie dasselbe machen und die irgendwie so gar nicht aus der Ruhe zu bringen sind, das, ja, also im Augenblick, glaube ich, klingt ja eigentlich fast jedes Team irgendwie wie eine fast unlösbare Aufgabe, aber das macht jetzt auch nicht wirklich Mut.
Wie haben die denn gespielt, die letzten Spiele?
Ja, die haben auch keinen guten Start dafür, dass die ja als fast Aufsteiger in die Saison gegangen sind. Sie haben
gut, aber die haben nach dem Aufstieg auch mindestens 14 Tore, wenn nicht deutlich mehr, wieder weggekauft bekommen. Haben tatsächlich dann auch einen Transferplus ordentlich gemacht, aber konnten halt ihre Leistungsträger ohne den Aufstieg halt nicht halten. Also ich glaube, ich habe es jetzt eben mal nachgeguckt, hier der Tim Kleindienst, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt am zweitmeisten Tore gemacht hat, aber der hat allein 14 Tore letzte Saison gemacht. Und ich meine, dann, wenn du dann solche Spieler ersetzt, wieder durch kreative neue Spieler, also kreativ im Sinne von für kleines Geld vielleicht Spieler, die sich entwickeln können, holen, dann dauert das auch eine Weile. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie am Ende da rumkrebsen werden in der Tabelle, wo sie momentan sind, sondern dass es noch deutlich weiter nach oben geht. Hoffentlich erwischen wir sie jetzt halt noch in einer Phase, wo man da vielleicht noch was mitnehmen kann.
Wo krebsen sie denn gerade rum?
Die haben einen Punkt mehr als die Fortuna und sind auf dem 13. Tabellenplatz.
Ja.
Haben auch nur ein Tor mehr geschossen.
Kann man überholen.
Kann man überholen, ja.
Das ist ein direkter Konkurrent. Kann man direkt
ein Sieg, zwei Unentschieden.
Das meine ich eben nicht, dass es ein direkter Konkurrent ist. Das wollte ich damit eben andeuten. Die werden noch kommen, leider. Bei Fortuna, mal sehen.
Wenn David Kownacki erstmal wieder fit ist nach der Winterpause. Es gibt ja keine Winterpause.
Naja, ich meine, ja, das Jahr drauf. Bei Fortuna muss sich halt natürlich eine Sache ändern. Man braucht Torschüsse, ne?
Ja, also mehr als 0 wäre auf jeden Fall gut.
Wie kriegen wir die hin? Was würdet ihr jetzt ändern, wenn ihr aufstellen könntet? Und ich meine, okay, wir sehen das Training nicht, aber wir wollen Torschüsse sehen. Also ich denke mal, mit derselben Formation anfangen ist ja auf gar keinen Fall eine Lösung.
Ich glaube, ich würde es sogar machen. Also mein Gefühl ist halt irgendwie, es liegt weder am Personal noch an der Formation, sondern es fehlt halt einfach ein Plan, wie man spielen will. Aber das hat, glaube ich, ja, wie gesagt, weder mit dem Personal zu tun, noch damit, auf welchen Positionen man sich halt genau aufstellt oder wie man sich dann halt genau dann irgendwie gruppiert, sondern es gibt halt einfach keine Idee, wie man halt irgendwie dann agiert, wenn man den Ball hat. So. Und ja gut, ist jetzt halt die Frage, ob man das jetzt halt irgendwie in so einer Woche irgendwie einüben kann. Aber ich finde eigentlich schon, dass zumindest die Dreierkette irgendwie dafür gesorgt hat, dass es halt hinten irgendwie einigermaßen solide aussah und nicht mehr total gebrannt hat die ganze Zeit. Also vor allem auch, wenn man jetzt irgendwie mal nochmal darauf schaut, dass irgendwie Hannover einfach krass bessere Spieler hatte als die Mannschaften, die davor der Fortuna das Leben schon schwer gemacht haben. Deswegen würde ich eigentlich schon noch für die Dreierkette plädieren.
Ja, ich würde auch sagen, ich meine, was machst du, wenn du noch nicht weißt, wie du nach vorne spielen kannst und wie du die Torschüsse kreierst, wie du die Tore kreierst? Du musst halt irgendwie dafür sorgen, dass die Null steht. Und das ist natürlich jetzt nichts, was einen hoffnungsfroh auf dieses Spiel gucken lässt und wo man sich denkt, ach, dafür lasse ich mich mal nett unterhalten, aber ich glaube, das wird die Devise sein. Das war sie ja ganz offensichtlich schon vor dem Hannover-Spiel und erstmal stehen. Beton anrühren, Dreierkette, würde ich jetzt auch sagen, kann ich mir wieder gut vorstellen, dass das passiert, dass man irgendwie den 16er besetzt und vorne hilft dann der liebe Gott, keine Ahnung, oder wer auch immer.
Vielleicht aber ja nochmal mit Ofori statt Karaman als linker Angreifer quasi. Ja, ich glaube, Karaman wäre irgendwie so der, den ich fast am allerwenigsten gerne rausnehmen würde, weil er halt einfach so phlegmatisch der irgendwie auch dann oft aussieht, aber man muss ja wirklich auch mal schauen, dass bei den Stürmern, dass da wirklich überhaupt keine Unterstützung kommt, wie die mal irgendwie in Ballnähe kommen, dass sie eigentlich immer sofort wissen, ich muss jetzt hier irgendwas kreieren, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Und Karaman hat wirklich jetzt schon in der Saison mehrfach, mehr oder weniger alleine ein Tor, alleine ein Tor kreiert. Ja. Symptomatisch da jetzt das eine Tor gegen Regensburg, wo er halt wirklich sich einfach den Ball in der eigenen Hälfte nimmt und einfach durch 6 Spieler durchläuft. Den würde ich eigentlich ungern austauschen.
Aber dann gegebenenfalls Hennings. Also ich finde, also ja, könnte mir vorstellen, dass das über links nochmal ein bisschen anders versucht wird, um auch dem Herrn Hartherz die schwere Aufgabe zu nehmen, irgendwelche Pässe anbringen zu müssen weiter vorne oder so.
Ja. Ich denke, wir sollten...
Gott im Himmel, ey.
Ja, das ist einfach super deprimierend.
Wir sollten nicht zu lange jetzt noch hier irgendwelche Spekulationen oder unsere Ratlosigkeit über den Äther blasen. Ich denke mal, wir werden nächste Woche sehen, ob es noch einen genialen neuen Einfall, wie man den Ball dann mal ins Tor trägt oder zumindest ins letzte Drittel gibt, außer das letzte Drittel zu verschieben, visuell.
Ja.
Gut.
Dann.
Ja. Achso, ein Hinweis noch, weil wir vorhin das erwähnt hatten mit den E-Mails, dass liebe Hörerinnen und Hörer, ihr uns gerne E-Mails schreiben könnt, wenn ihr wollt, um Kritik zu üben oder so. Die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de, dass das jetzt auch nochmal kurz gesagt wurde.
Genau, das werten wir doch nochmal als ein schönes, positives Ende dieser glücklichen und optimistischen Folge und genau, verabschieden euch dann bis nächste Woche.
Es wird dann fest. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
Ciao.